Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sicherheitstrick. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid, dass wir den Saal wechseln müssen. Zur Information, wir bleiben den ganzen Track, also bis 18 Uhr hier. Und schon als erstes kann ich unseren ersten Referenten begrüßen. Wir begrüßen Stefan Schumacher, der uns jetzt einen tollen Vortrag vortragen wird, über wie man einen sicheren Laptop und Ubuntu einrichten kann. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Mikro funktioniert, oder? Ja. Ja, dann für die, die heute Vormittag nicht oder heute früh nicht in meinem ersten Vortrag waren, nochmal ein herzliches Willkommen. Müssen ja allein da zahlenmäßig schon doch einige nicht da gewesen sein. Thema heute, einen sicheren Laptop mit Ubuntu einrichten. Ganz kurz zu mir noch, angefangen mit Computern habe ich auf diesem wunderschönen Robotron KC85-3, weil wir bei uns in der Schule glücklicherweise ein paar dieser Geräte stehen hatten und auch die Lehrer, die damit umgehen konnten, sprich echte Informatiklehrer, was ja leider auch noch nicht selbstverständlich ist. Ich befasse mich seit inzwischen über 20 Jahren mit Open Source, bin so als Geek-Nerd-Hacker unterwegs, habe irgendwann in den Sommerferien 96 mein erstes SUSE 4.2, glaube ich war es, installiert. Habe dann Wochen gebraucht, um das Ganze zum Laufen zu bekommen. Das waren so die Zeiten, als man noch die Modline selber konfigurieren musste für den Monitor. Habe dabei auch einen 19-Zoll Röhrenmonitor in die Luft gejagt, weil die Modline offenbar nicht korrekt war. Das waren also die Anfangszeiten. Inzwischen befasse ich mich mehr oder fast nur noch mit IT-Sicherheit, habe mich dazu selbstständig gemacht, bin seit 2006 als Unternehmensberater aktiv und 2011 haben wir in Magdeburg das Magdeburger Institut für Sicherheitsforschung ausgegründet, welches auch Forschungsprogramme im Bereich IT-Sicherheit, Unternehmenssicherheit durchführt und auch Beratungstätigkeit hat. Wir haben auch ein Open Access Journal, dessen Herausgeber ich bin, das ist das Magdeburger Journal zur Sicherheitsforschung, das finden Sie online bei uns. Auf der Webseite, das ist wie gesagt ein Open Access Journal, das heißt, Sie können die Artikel dort frei runterladen. Gibt es auf Deutsch und auch auf Englisch, ne, auf verschiedenen, ich sag mal, Niveaustufen. Ja, zur Einführung, warum das Ganze? Ich habe das Ganze mal oder mehrfach schon gehalten, diesen Vortrag, ursprünglich entstanden im Rahmen einer Schulung für Journalisten. Da ging es so ein bisschen Anonymität, Überwachung, Internet und dann kamen eben einige auf mich zu, die ein, ich sag mal, etwas erhöhtes Schutzbedürfnis hatten, weil sie nämlich in Nordafrika eingesetzt werden sollten, sprich Syrien, Libyen vor einigen Jahren, als das so am Hochköcheln war. Und die haben sich da natürlich ein bisschen Sorgen gemacht zum Thema IT-Sicherheit. Und dann habe ich das für die noch mal kurz zusammengefasst, was man da machen kann. Also warum das Ganze? Wir haben Schadsoftware. Das ist nur nichts Neues. Die gibt es auch in der Linux-Welt, die gibt es auch in der Apple-Welt, die gibt es auch auf anderen Betriebssystemen. Wer sich mit der Geschichte noch nicht befasst hat, der erste Wurm überhaupt im Internet, der lief auf BSD-Unix-Maschinen und nicht auf irgendwelchen Windows-Kisten. Mobile Rechner gehen verloren oder werden gestohlen, das ist auch ein Riesenproblem, das man hat, dass man die irgendwie mal irgendwo liegen lässt oder dass die halt aus einem Hotelzimmer oder in der Bahn oder sonst irgendwo geklaut werden, da möchte ich natürlich auch meine Daten gesichert haben. Daten können manipuliert werden, gerade auf Laptops ist das relativ einfach, man kann also bei physischer Kontrolle Daten draufspielen, Daten runterziehen. So geschehen beispielsweise Staatstrojaner München, Flughafen Zoll, die haben dort einen Rechner mitgenommen von diesem Arzt, der verdächtig war, irgendwelche Anabolika zu schmuggeln, da hat man einfach die Festplatte rausgeschraubt, einen anderen Rechner rangehängt und den Staatstrojaner drauf kopiert. Das waren hier nur 2 DLL-Dateien. Und das kann ich eben, oder dagegen kann ich mich eben auch schützen, wenn ich meinen Rechner entsprechend absichere. Und da ist eben der Punkt, eben sensible Daten schützen, mobilen Laptop schützen, aber trotzdem immer noch ein System zu haben, mit dem man auch arbeiten kann. Das ist ja gerade auch dann für die Journalisten wichtig. Warum Linux? Ja, ich meine, wir sind ja auf dem Linux-Tag, da muss ich wahrscheinlich nicht so viel zu erzählen. Es ist kostenlos, es ist frei, es ist offen, es ist Open Source, das heißt, Backdoors verstecken wird schwierig, aber immer noch machbar. Das hatte ich heute in meinem ersten Vortrag nochmal versucht, ein bisschen darzulegen. Nur weil ich ein Linux habe, heißt das nicht, dass ich sicher bin vor Viren, vor irgendwelchen Schadsoftware, vor irgendwelchen Sicherheitslücken, vor Hackerangriffen, vor NSA, CIA oder wem auch immer. Wer sich jetzt die aktuellen Vault 7 Papers anguckt, die WikiLeaks veröffentlicht hat über die CIA, da gibt es auch Angriffe auf Solaris, FreeBSD, NetBSD und andere Systeme. Also auch Linux steht dort im Fokus. Vorteil ist natürlich, wir haben das Unix-Sicherheitsmodell. Das heißt, wenn ich will, kann ich mein Linux natürlich auch entsprechend absichern, weil das eben in der Unix-Tradition steht und man dort einige Möglichkeiten hat. Wir haben eine relativ gute Hardware-Unterstützung und es ist vielfältige Software verfügbar, dass ich also auch dort mal ein LibreOffice oder anderes einsetzen kann. Warum Ubuntu? Na, die Auswahl war natürlich so, das waren Leute, die haben sich mit IT in der Regel nicht wirklich auseinandergesetzt. Ein paar machen das ein bisschen hobbymäßig oder berichten in dem Umfeld, aber die meisten Journalisten kriegen, wenn dann irgendwie ein Dienstlaptop gestellt, das ist dann irgendwie eine Windows-Kiste oder vielleicht auch eine Apple-Kiste und da kümmert sich dann irgendwer drum, hoffentlich das Ding aktuell und sicher zu halten. Das hängt auch wieder vom Verlag ab. Es gibt durchaus Verlage, die eben investigativ recherchieren, die haben sehr gute IT-Sicherheitsabteilungen, die müssen auch Wert darauf legen, dass sie ihre Quellen und ihre eigenen Leute entsprechend schützen. Die machen sich da Gedanken, bei anderen ist das nicht der Fall. Ubuntu bietet sich an, es ist recht einfach nutzbar, recht einfach installierbar. Wir haben viele Anwendungen, wir haben eine relativ gute Langzeitunterstützung. Es gibt ja die LTS-Versionen, die jeweils 5 Jahre Laufzeit garantieren. Das sind immer die, im April alle 2 Jahre erscheinen, also 12.04, 14.04, 16.04. Und über den Alternate Install bzw. Server kann ich natürlich auch in Ubuntu von Grund auf aufbauen. Ich kann mir also das einrichten, was ich haben möchte. Eins der Grundprinzipien sollte ja sein, dass ich nur die Software installiere, die ich auch brauche und nicht irgendwie terabyteweise Krimpel da drauf knalle, nur weil es das gibt, weil da können wieder Sicherheitslücken drin sein. Bedrohungsszenario in dem Fall, wenn ich mich mit IT-Sicherheit befasse, oder es kommen dann schon häufig auf Mailinglisten, auf irgendwelchen Diskussionsforen bei Reddit oder sonst wo die Frage, ist das und das sicher? Die erste Gegenfrage, die immer kommt, ist, wie sieht dein Bedrohungsszenario aus? Gegen wen willst du dich schützen, gegen wen willst du dich verteidigen? Geht es darum, dass ich mit dem Laptop irgendwo für eine Lokalzeitung schreibe und mir der vielleicht im Bus geklaut wird? Geht es darum, dass ich vielleicht hochinvestigativen Journalismus betreibe, dass ich Quellen habe, die beispielsweise aus dem Verfassungsschutz oder BND stammen, wo ich damit rechnen muss, dass mich die Gegenspionage ins Visier nimmt? Gab es ja Fälle mit entsprechenden in Deutschland. Oder habe ich vielleicht andere Geheimdienste, die hinter mir her sein könnten? GRU, FSB, CIA, NSA, wer auch immer. Entsprechend muss ich meine Bedrohungsszenario einrichten und dann auch meine Maßnahmen einsetzen. Das heißt, Risikoanalyse ist das Erste, was ich machen muss. Ich habe das mal für die Journalisten, die ich dort geschult habe, entsprechend runtergebrochen. Das heißt, ich habe mir überlegt, was solltet ihr machen, um euch zu schützen? Und habe dann eine entsprechende Abwägung zwischen Benutzbarkeit, Sicherheit und Schutzniveau hergestellt. Das kann man natürlich auch anders machen, das hängt dann aber wieder von jeder Situation ab. Erster Punkt, wenn es um Laptops geht, ist natürlich die Laptop-Hardware. Da gibt es große Unterschiede. Es gibt durchaus Laptops, die kann man jahrelang nutzen, die sind entsprechend auch abgesichert, was die Hardware angeht. Und es gibt Laptops, vielleicht so ein Netbook oder ähnliches, das kann ich dann als Burner-Book benutzen, sprich ich nehme das für einen Einsatz und schmeiße es dann weg, weil ich Angst habe, dass vielleicht die Hardware manipuliert werden könnte. Meine Empfehlung ist, man sollte einen professionellen Laptop nutzen, der ein ordentliches BIOS-UEFI zur Verfügung stellt. Das liegt zum Beispiel daran, es gibt durchaus Laptops oder auch Desktops, also Motherboards, die unterstützen zum Beispiel Festplattenverschlüsselung nicht. Selbst wenn ich eine SSD oder Festplatte habe, mit eingebauter Festplattenverschlüsselung ist das BIOS oder UEFI nicht in der Lage, der Festplatte ein Passwort zu übergeben und damit kann ich die Verschlüsselung nicht nutzen. Das heißt, wenn ich dafür Geld ausgeben will, was kaufen will, ThinkPads, sind ja eh hier so die Linux-Kisten schlechthin. Ich habe selber seit, 2004, 2005 nur noch ThinkPads im Einsatz. Andere Empfehlungen sind der Latitude oder HP EliteBook, also die Business-Klasse. Das ist also nicht dieses 300-Euro Wegwerf-Laptop, das man dann No-Name irgendwo in einem großen Lebensmittel-Discounter oder so kaufen kann, sondern die sind schon ein bisschen an die Anforderungen von Profis angepasst. Interessant ist auch, dass das ThinkPad BIOS schon seit es ThinkPads gibt, in einem eigenen Chip steckt. Also die Idee, ich schraube jetzt das Motherboard raus, ziehe da die Knopfzelle raus und dann ist das BIOS gelöscht, funktioniert nicht, weil die Batterie samt BIOS in den eigenen Block mit Epoxidharz eingegossen ist oder irgendeine Lösung. Das heißt, ich kann also dort das BIOS nicht löschen. Wenn ich in einem ThinkPad ein BIOS-Passwort vergebe und das vergesse, ist das Motherboard hinüber. Da komme ich nicht mehr ran. Und damit ist auch eben ein Angriff darauf nicht möglich, wie beispielsweise bei einem Desktop, wo ich dann die Knopfzelle rausnehme, 2 Minuten warte und dann ist alles gelöscht. Was man machen sollte, ist dann in BIOS oder UEFI Benutzerpasswort setzen, Administratorpasswort setzen und auch Festplattenpasswörter setzen. Selbst wenn die Festplatte keine Hardwareverschlüsselung unterstützt, kann ich immerhin noch den MBA entsprechend absichern, sodass ich die Platte nicht ohne weiteres in einem anderen Rechner einbauen kann. Was man auch machen kann, wenn ich jetzt beispielsweise in irgendein Land geschickt werde oder ich muss irgendwo eine Grenzkontrolle passieren in Ländern, die nicht so ganz demokratisch sind, sei das jetzt Russland, Saudi-Arabien oder sonst irgendwas, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, einen Wegwerf-Laptop zu nutzen. Dann hole ich mir eben für wenig Geld so Netbooks, ein einfaches Teil und lasse das hinterher dann da zurück oder vernichte es oder gehe davon aus, dass es kompromittiert wurde. Es gibt natürlich auch Angriffe auf die Hardware. Ich kann also Tasten, Keylogger zum Tasten mitschneiden in Hardware implementieren und sowas gibt es auch für Laptops. Dass also dort in der Hardware schon meine ganzen Tastatureingaben mitgeschnitten werden. Dafür kann ich dann Netbook nutzen oder vielleicht einen gebrauchten älteren Rechner. Es gibt Angebote wie zum Beispiel LabStore. Da kann ich dann gebrauchte ThinkPads kaufen, die dann vielleicht schon 4, 5, 6 Jahre alt sind. Die sind dann im Preis relativ erschwinglich. Und wenn das dann mal kaputt geht, gestohlen wird, ist zumindest der finanzielle Schaden nicht so groß. Wichtig hierbei natürlich auch, Hardware-Manipulationen existieren, wie zum Beispiel diese Keylogger. Man sollte also den Rechner nicht unnötig aus den Augen lassen. Also nicht irgendwo im Hotel rumstehen oder sonst irgendwo da lassen. Weiterer Punkt Richtung Hardware. Es gibt inzwischen dank SSDs und auch SSHDs viele Festplatten bzw. SSDs, die nativ Hardware-Verschlüsselung mitbringen. Zwei Beispiele, inzwischen gibt es schon mehr, es hat sich einiges getan, sind die Samsung 850 Pro und Evo. Inzwischen gibt es auch weitere Nachfolgermodelle. Die sind inzwischen relativ erschwinglich und die haben automatisch grundsätzlich immer AES-Verschlüsselung mit 256 Bit im Controller implementiert. Die kann ich auch nicht abschalten. Die verlangsamt die SSD auch nicht, weil die immer in Hardware implementiert drin ist. Alles, was ich machen muss, ist halt im BIOS dieses Festplattenpasswort setzen. Ja, und damit ist das ganze Ding geschützt. Wenn ich das Passwort nicht setze, wird die Festplatte zwar verschlüsselt, aber mit einem leeren Passwort. Das heißt, ich kann die in jedem Rechner ganz normal auslesen. Setze ich im UEFI ein entsprechendes Passwort für die Festplatte, ist das Ding eben, solange ich das Passwort nicht kenne und das Passwort sicher ist, geschützt und ich komme da nicht ran. Sofern Samsung da keine Backdoors eingebaut hat oder irgendwelche anderen Fehler in der Implementierung vorliegen. Wer viel Platz braucht und wenig Geld hat, kann auch beispielsweise von Seagate ein Modell kaufen, eine sogenannte SSHD. Das ist also eine 1 Terabyte Festplatte mit einem 8 GB SSD-Chip. Der wird aber nicht als eigenes Laufwerk angesprochen, sondern der dient mehr als Cache. Und das Ding mit dieser Modellbezeichnung, der LM015 ist wichtig, unterstützt auch Hardware-Verschlüsselung. Das heißt, da kriege ich für aktuell, ich glaube, 95 Euro eine 1 Terabyte Festplatte, die Hardware-Verschlüsselung anbietet. Ist ein durchaus annehmbarer Preis. Die SSDs sind natürlich wesentlich teurer. Was ich dann machen muss, ist eben dieses Festplattenpasswort im BIOS setzen. Ich brauche dafür ein BIOS, das das unterstützt. Die ganzen Profi-Laptops von Lenovo, von Dell und so weiter tun das. Es gibt aber, wie gesagt, auch Laptops und Motherboards, also Desktops, die das nicht können. Ich habe zum Beispiel zu Hause so einen Windows-Rechner fürs Spielen. Der kann das nicht. Da kann ich die Festplatte nicht, also die Festplattenverschlüsselung nicht aktivieren, weil er kein Passwort übergeben kann. Wenn ich danach suche, empfiehlt es sich, nach diesem Stichwort zu suchen: Opal TCG. Das ist inzwischen ein amerikanischer Standard, der auch im US-Militär mit umgesetzt und standardisiert wurde. Und der dient dazu, eine Schnittstelle zwischen Festplattenverschlüsselung und Motherboard herzustellen. Das heißt also, ein Motherboard, das Opal TCG unterstützt, kann jede Festplattenverschlüsselung mit aktivieren. Na, da gibt es noch andere Möglichkeiten. Da geht es nicht nur um Festplattenverschlüsselung. Da kann man dann auch mit dem Trusted Computing-Zeugs anfangen, die Festplatte mit dem Laptop zu verheiraten, dass die nur mit meinem Laptop sich überhaupt entschlüsseln lässt. Also selbst wenn ich die Festplatte stehle und das Passwort kenne, kann ich die Festplatte nur in meinem Lenovo X230, das ich hier besitze, einsetzen. In jedem anderen funktioniert sie nicht, selbst wenn das Passwort bekannt ist. Das sind da eben Sicherheitsmodelle, die man auch nutzen könnte. Beziehungsweise, was auch gemacht wird, ist eben dann im Business-Einsatz, wenn der Admin ein eigenes Passwort braucht, kann man sowas dort auch umsetzen. Dass also der Benutzer ein Passwort kriegt, Admin kriegt ein Passwort und kann damit immer noch auf die Rechner zugreifen. Hardware-Sicherung, da gehört auch sowas zu. Das sind diese berühmten Lenovo-Schlösser, hier mal in der doch recht guten Ausführung. Die kosten so um die 80 Euro, sind auch relativ stabil. Die gibt es auch für 5 Euro in irgendwelchen Läden zu kaufen. Da kann man manchmal mit etwas scharfem Gucken die Kette zerreißen, also die sind nicht besonders sicher. Die hier sind schon etwas besser, aber ich kann natürlich auch dort mit einem entsprechenden Bolzenschneider oder so die Kette durchschneiden. Aber die Idee ist halt, wenn ich jetzt irgendwo wie hier am Stand oder irgendwo auf der Messe so ein Gerät habe, sei das jetzt ein Laptop, ein Beamer oder irgendwas anderes, was teuer ist, wie zum Beispiel ein Monitor, dann kann ich mit solch einem Stahlkabel zumindest erstmal verhindern, dass jemand im Vorbeigehen den Laptop da mitnimmt oder den Beamer, Monitor oder was auch immer ich dort im Geräten habe. Und damit kann ich eben zumindest schon mal so einen kleinen Diebstahlschutz umsetzen. Jetzt gehen wir mal in den technischen Bereich rein. Thema Ubuntu einrichten. Was sollte ich denn da wann, wo, wie machen? Ubuntu kann ich mir runterladen. Wenn ich sowas mache, dann empfehle ich grundsätzlich, die Serverversion zu installieren. Das ist also die Minimalinstallation oder Alternate hieß es, glaube ich, früher. Da habe ich den Vorteil, dass ich erstmal nur relativ wenig runterladen muss und ich relativ wenig installiere. Und ich kann mir dann mein System so aufbauen, wie ich das möchte. Anwendungen werden dann übers Internet nachinstalliert. Ich kann das Ganze über CD, DVD oder USB-Stick machen. Und wenn ich nur eine Festplatte habe, auf die Ubuntu kommt, geht die Installation relativ simpel. Ich muss da zwar ein paar Entscheidungen treffen, aber das bereitet Ubuntu entsprechend vor. Wenn ich ein Dual-Boot haben will, Linux und Windows oder irgendwas anderes, dann kann es komplizierter werden, vor allem mit Festplattenverschlüsselung. Das heißt, wenn man sich das zutraut, kann man natürlich auch ein Dual-Boot einrichten. Wenn man davon jetzt nicht so die Ahnung hat, würde ich sagen, Windows weglassen oder zweites Betriebssystem weglassen, nur das Ubuntu installieren. Oder wenn man zwei Festplatten hat, halt ein Betriebssystem auf die eine, ein anderes Betriebssystem auf die andere Platte. Was ich unbedingt machen sollte, wäre dann Verschlüsselung einsetzen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Methoden und verschiedene Szenarien. Das erste, was ich machen sollte bei der Installation, ist die Verschlüsselung der gesamten Festplatte durch LVM-Lux. Das heißt, die Festplatte wird im Dateisystem bzw. im Volume Manager verschlüsselt. Ich muss also beim Starten, beim Booten immer ein Passwort eingeben. Ohne dieses Passwort komme ich an die Daten auf der Festplatte nicht ran. Danach kommt bei Ubuntu standardmäßig die Abfrage beim Einrichten der Benutzer, ob das Home-Verzeichnis oder die eigenen Dateien oder wie auch immer das da genannt wird in der jeweiligen Übersetzung verschlüsselt werden sollen. Dazu nutzt man EcryptFS. Das ist also ein Verschlüsselungsverfahren im Dateisystem. Sollte ich auch aktivieren. Darüber kann ich dann, wenn ich Lust und Laune habe, noch einzelne Verzeichnisse durch EncFS verschlüsseln. Das wird also über Fuse implementiert. Das heißt, ich habe dann dort ein Programm namens EncFS und kann dann dort beliebige Unterverzeichnisse nochmal verschlüsseln. Da gibt es verschiedene Einsatzszenarien, die zeige ich nachher im weiteren Teil noch, was man damit machen kann. Einzelne Dateien kann ich dann bei Bedarf durch andere Programme verschlüsseln, sei das GNU-PG, sei das OpenSSL oder Encrypt oder was auch immer. Ne? OpenSSL wird da relativ wenig verwandt. Der Vorteil davon ist allerdings, dass ich OpenSSL auf fast jedem Betriebssystem zu laufen bekomme. Ne? Auf jedem Linux, auf jedem Unix, BSD, Solaris, Windows kann ich OpenSSL einsetzen und damit auch Daten austauschen. Ne? Ist ja auch wichtig, dass ich die Daten dann wieder entschlüsselt bekomme. Dazu nutzt man dann zur Verschlüsselung ein sicheres Passwort. Wir haben bei uns, also ich habe da, wir haben ja auch einen YouTube-Kanal von unserem Institut und da gibt es auch Vortragsmitschnitte zum Thema, wie denke ich mir ein sicheres Passwort aus, wie werden Passwörter geknackt. Da habe ich auch mal so einen Flyer gebastelt mit so 10, 11 einfachen Regeln zum Thema sichere Passwörter. Kann man sich bei uns auf der Webseite runterladen. Ganz kurz zusammengefasst, mindestens 12 Zeichen, eher noch mehr, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen und keine Einträge aus dem Wörterbuch nehmen. Ja, also alles, was im Wörterbuch steht als einzelnes Wort, ist tabu. Auch wenn es Dialektwörterbücher sind, Fremdsprachen oder sonst irgendwas. Ne? Das kann auch eben geknackt werden. Bei der Verschlüsselung, bei der Installation ist es so, dass man in der Regel dann eigentlich das Ganze in drei Partitionen aufteilt. Die Bootpartition in der Regel 1 GB groß. Da befindet sich das Minimalsystem, das eben so weit hochfährt, dass der Rest der Festplatte entschlüsselt werden kann. Dann kann man je nach Konfiguration SWAP einrichten, hängt davon ab, wie viel RAM man hat. Also wenn man hier irgendwie 32 GB RAM in der Kiste hat, ist SWAP eigentlich nicht mehr so notwendig. Wenn man jetzt ein Netbook mit 1-2 GB hat, sollte man das immer noch einrichten. Und der Rest kommt dann eben in eine einzelne Partition. Boot ist in der Regel noch unverschlüsselt und beinhaltet das Startsystem. Es gibt die Möglichkeit, wenn man das sich zutraut, kann man Boot auch verschlüsseln, sodass also dann über Grub Boot entschlüsselt wird und dann entsprechend das System hochfahren kann. Da ist aber ein bisschen Handarbeit notwendig. Das ist noch nicht in den automatischen Installationsprozessen drin. Also wenn man will, kann man danach googeln und das machen. Wenn man da jetzt nicht unbedingt in einer eigenen Grub-Konfiguration rumfuhrwerken will, kann man es auch sein lassen. Die Root-Partition, also Slash, wird dann per LVM und DM-Crypt verschlüsselt. Da fragt einen der Installer nach, da kann man dann angeben, ich möchte die gesamte Festplatte für ein Volume nutzen und verschlüsseln. Ne? Und dann macht Ubuntu bei der Installation das automatisch. Ich muss nur ein Passwort angeben und das war's. Und hier sollte das Passwort natürlich auch wieder möglichst sicher sein. Der Swap-Speicher wird, glaube ich, automatisch, wenn er eingerichtet wird, verschlüsselt. Und zwar mit Zufallspasswort, weil der ist ja nach dem Neustart nicht mehr wichtig. Ne? Da sind ja die Prozesse von meiner letzten Instanz drin. Und wenn ich den Rechner runterfahre oder neu starte, brauche ich diesen Swap-Speicher nicht. Da kann ich also beim Hochfahren einen Zufallsschlüssel generieren, ein Zufallspasswort generieren und das nutzen. Das reicht da vollkommen aus. Brauche ich mir also keine Gedanken machen als Anwender. Ist natürlich wichtig, weil im Swap-Speicher durchaus auch mal relevante Daten liegen können. Wenn Sie also irgendwie eine verschlüsselte Datei bearbeiten, im OpenOffice, LibreOffice, VI oder MX oder einfach nur irgendwo eine E-Mail entschlüsseln, kann es natürlich sein, dass unter Umständen der Speicherteil, in dem sich das Passwort befindet oder sensible Daten befinden, im Swap-Speicher landet. Deswegen sollte der natürlich immer verschlüsselt werden. Und das läuft eben im Installer normalerweise automatisch. Hier ist, wie gesagt, die Option geführt, gesamte Platte mit verschlüsseltem LVM. Wenn ich was anderes haben will, kann ich das noch manuell machen. Das Ganze wird auch eben im Ubuntu Users Wiki entsprechend beschrieben, ist also auch, ich muss nur die entsprechenden Optionen auswählen, relativ einfach umzusetzen. Was ich auch machen kann, wenn ich Angst habe, dass mein /boot manipuliert wird, einfache Lösung ist, /boot auf einen USB-Stick verschieben, das geht auch, oder auf eine SD-Karte. Dann kann ich den Stick oder die Karte zum Booten einlegen. Das System fährt hoch und nachdem das System hochgefahren ist, kann ich diese Boot-Partition, also sprich den Stick, auch wieder ausbinden und entfernen und dann in mein Portemonnaie tun oder anderweitig lagern. Und damit habe ich eben auch den Schutz, dass dieses /boot nicht manipuliert wird. Wenn ich natürlich Updates einspiele, vor allem Dist-Upgrade, muss ich den Stick natürlich wieder einbinden, damit die Updates dort auch landen. Weiterer Vorteil von LVM ist, ich kann das auch problemlos für USB-Sticks, Festplatten, SD-Karten und andere Datenträger nutzen. Also da kann ich dann, wenn ich jetzt zum Beispiel den GNOME Disk Manager nutze, anklicken, dass ich dann Lux LVM haben will und dann wird mein USB-Stick direkt verschlüsselt im Dateisystem mit einem Passwort geschützt. zum Beispiel sinnvoll für Backup-Dateien oder ähnliches. Oder wenn ich eben Daten auf Festplatte auslagere oder USB-Stick, kann ich die dort mit einem entsprechenden Passwort schützen und verschlüsseln. Einlesen kann ich das Ganze dann natürlich nur unter anderen Linux-Systemen. Also das kann ich dann weder auf einem BSD noch auf einem Solaris, Apple oder Windows mounten. Es sei denn, es gibt da inzwischen irgendwelche Zusatzentwicklungen. Aber standardmäßig kann ich eben nur von dem Linux aus auf den Stick zugreifen. Kann dann auch durchaus mal passieren, dass Windows etwas übereifrig ist und wenn man den Stick dort einbindet, dass Windows dann den Stick platt macht und dann eine Windows-Partition irgendwie so ein FAT32 oder so draufschreibt. Na, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Das liegt dann aber am Windows und nicht am Stick. Der zweite Layer der Verschlüsselung bei einem Ubuntu wäre dann ECryptFS. Damit wird das Benutzerverzeichnis auf Wunsch automatisch verschlüsselt. Na, der Installer fragt danach, ob Sie Ihr Benutzerverzeichnis verschlüsseln möchten. Klicken Sie auf Ja, Sache erledigt. Ist dann völlig transparent, weil ECryptFS quasi im Hintergrund Ihr Home-Verzeichnis fair- und entschlüsselt und dazu Ihr Login-Passwort nutzt. Also das Passwort, mit dem Sie sich am Rechner anmelden, wird auch für die Verschlüsselung genutzt. Sie müssen also sich kein zweites Passwort merken. Natürlich sollte jetzt das Login-Passwort auch sicher sein. Automatisches Login, wie man das so irgendwie bei irgendwelchen Kodi-Systemen oder so hat, also Mediensystemen, die da am Fernseher hängen, das geht natürlich damit auch, man kann es technisch umsetzen, hebelt aber die Idee von Verschlüsselung ECryptFS ohne Passwort komplett aus. Sollte man also dann nicht machen. Aber es tauchen immer wieder solche Anfragen auf, ich möchte mein Home-Verzeichnis verschlüsseln aus Sicherheitsgründen, aber ein automatisches Login ohne Passwort haben. Das ist natürlich dann irgendwo widersinnig. Nutzung ist transparent, geschützt werden damit Nutzerdateien, nicht aber Systemdateien. Also wenn ich nur ECryptFS einsetze, ist nur mein Home-Stefan geschützt und nicht irgendwas in var-log oder in opt oder user oder sonst irgendwo. Ja? Ich kann das mal ganz kurz zeigen. Machen wir vielleicht zum Schluss, bevor wir die Zeit verschwenden mit dem Suchen. Weitere Möglichkeit der Verschlüsselung ist EncFS. Das kann ich nachinstallieren, arbeitet ebenfalls im Dateisystem. Ich muss dann jeweils mein Passwort nachgeben. Ich muss das Programm erstmal selber installieren. Ich brauche dafür Fuse und EncFS. Wird automatisch installiert über diesen Befehl, apt-get install EncFS. Und das Ganze kann beliebig ineinander gestapelt werden. Das heißt, ich kann ein EncFS in ein EncFS in ein EncFS setzen. Nutzungsszenario wäre dann zum Beispiel externe Datenträger, wenn ich also irgendwelche USB-Sticks oder so austauschen möchte, oder aber ich nutze die Cloud. Sei das jetzt Nextcloud auf einer eigenen Instanz oder Google Drive oder Dropbox oder was auch immer ich dort habe. Wenn ich die Daten vorher in ein EncFS packe und verschlüssele, kann ich die ganz normal hoch und runter kopieren, weil dieses EncFS jede Datei einzeln verschlüsselt. Vorteil ist hierbei, sollte nur ein, also wenn ich angenommen, ich habe 1 GB in 1000 Dateien und ich ändere nur eine Datei, dann kann ich beim Synchronisieren mit Async oder anderen Clients davon ausgehen, dass auch nur die geänderte Datei rüberkopiert wird. Das heißt, die Nutzung mit der Cloud ist relativ transparent möglich. Das Ganze sieht dann in der Praxis so aus. Ich habe hier irgendwo mein Datenverzeichnis, also rechts sieht man dann quasi eingebunden, mein Datenverzeichnis, hier links sind dann irgendwo die entsprechenden mit EncFS verschlüsselten Verzeichnisse. Das heißt auch die Dateinamen werden verschlüsselt, nicht verschlüsselt werden hingegen die Metadaten. Also hier Dateigröße, Änderungsdatum und so ist immer noch frei lesbar. Ich kann aber nicht mehr in die Dateien reingucken, beziehungsweise ich bekomme dann nur kryptografischen Müll und die Dateinamen sind ebenfalls verschlüsselt. Damit wüsste zum Beispiel Google nicht mal, was ich für Dateinamen da liegen habe. Dass jetzt JPEG sind oder PDF oder MP3 oder was auch immer. Ja, und Vorteil ist halt wirklich, wir nutzen sowas im Institut in einer Cloud. Wir haben also irgendwo einen eigenen Nextcloud-Server stehen, laden da unsere Daten hoch, die sind mit EncFS verschlüsselt. Die jeweiligen Mitarbeiter im Projekt kennen das Passwort und wir können die Daten dann hin und her schieben und sind dann relativ sicher, dass auf dem Transportweg die Daten zwar mitgelesen werden könnten, sie aber dann immer noch verschlüsselt sind dank EncFS und dann auch nicht mehr gelesen, interpretiert werden können. Es sei denn, wir nehmen schlechte Passwörter oder es gibt Sicherheitslücken in EncFS. Was ja beides nicht auszuschließen ist in der Nutzung. Bei mir sieht das zum Beispiel dann so aus, dass ich dann für meine Kunden, für die ich Beratung durchführe, jeweils ein eigenes Verzeichnis anlege. Das wird dann verschlüsselt mit eigenem Passwort. Für jeden Kunden gibt es ein eigenes Passwort. Dann habe ich irgendwo noch meine Buchhaltung liegen, die ich ja dann aufbewahren muss, beziehungsweise dem Finanzamt weiterreichen muss. Die liegen alle jeweils in einem eigenen EncFS-Verzeichnis. Mein Home ist dann entsprechend mit eCryptFS völlig transparent verschlüsselt. Ich habe die Festplattenverschlüsselung im LVM und hier in dem Laptop dann auch eine SSD, die entsprechend nochmal Hardwareverschlüsselung bietet. Das sind also vier Ebenen quasi an Verschlüsselung, jeweils vier Passwörter, die man da entsprechend dann knacken müsste, um dort an die Daten ranzukommen. Was natürlich jetzt in dem Moment, wo der Rechner läuft, nichts bringt, weil in dem Moment, wo der Rechner eingebunden ist und ich die entsprechenden Verzeichnisse eingeladen habe, ist hier alles auf der Festplatte im Speicher verfügbar. Sollte mir also jetzt jemand den Laptop unterm Arm wegziehen und Zugang zum Laptop bekommen, nützt mir diese Verschlüsselung nichts. Das funktioniert nur, wenn die Festplatte nicht eingebunden ist, spricht der Rechner es aus. Oder ich habe die entsprechenden eCrypt- oder EncFS-Verzeichnisse nicht eingebunden. Das Ganze kann ich auch auf externen Datenträgern machen. Für sensible Daten empfiehlt es sich durchaus auch mal SD-Karten zu nutzen. Die gibt es ja auch inzwischen in relativ großen Größen. Und der Vorteil von einer SD-Karte ist, die ist schön klein, die kann ich auch mal ins Portemonnaie tun. Wenn ich also irgendwo, ich sag mal, jetzt Rechercheergebnisse habe oder irgendwelche wichtigen Daten von irgendwelchen Quellen oder Daten, die sonst irgendwo relevant sind, dann verschlüssel ich die SD-Karte mit Lux, packe da vielleicht noch ein EncFS drauf. Und wenn ich die brauche oder nicht brauche oder ich im Hotel bin und jetzt essen gehe, dann nehme ich halt die SD-Karte raus aus dem Slot und trage die in mein Portemonnaie durch die Gegend. Und damit ist auch schon mal der Zugriff auf diese Hardware eingeschränkt. Was man auch machen kann in bestimmten Umgebungen, ist Live-Systeme zu nutzen. Wenn ich also Angst habe, dass ich da irgendwo in einem Hotel-WLAN bin, wo dann gleich der Geheimdienst sitzt und irgendwas machen will oder sonst irgendwas passiert, dann nehme ich halt eben von CD, DVD oder USB-Stick oder auch von SD-Karte ein Live-System, idealerweise eins, das die Festplatte gar nicht anfasst. Ja, da kann ich zum Beispiel nutzen Tails. Das ist eigentlich eine Linux-Live-Version, die zugeschnitten ist auf Anonymität im Internet, sprich, da habe ich meinen Tor-Browser drauf und alles. Das kann ich aber auch nutzen, um normal im Netz zu surfen oder anderweitig mal irgendwie, sag mal, eine E-Mail abzurufen. Vorteil ist, sollte ich mir deine Schadsoftware einfangen, greift die nicht auf die Festplatte zu, beziehungsweise kann sich nicht in meinem Ubuntu auf der Platte einnisten. Alternativ zwei wunderbare Systeme, Porteus und Porteus Kiosk. Da kann man sich ein eigenes Live-System zusammenstellen. Da kann ich dann zum Beispiel bei Porteus nachinstallieren, ob ich einen Chrome haben will, Opera, Firefox, LibreOffice und so weiter. Porteus Kiosk ist interessant, weil das ist sehr klein. Das sind so um die 50 Megabyte, die ich runterlade. Und dann kann ich mir einen USB-Stick konfigurieren, auf den ich dann entweder Firefox oder Chrome runterlade. Und der macht dann nichts anderes. Das ist der sogenannte Kiosk-Modus. Das heißt, wenn ich von dem Stick boote, habe ich meinen Firefox oder meinen Chrome und das war's. Ich kann damit im Netz surfen, aber ich kann zum Beispiel keine Dateien auf dem Stick oder auf der Festplatte speichern. Idealer Anwendungsfall wäre hier in dem Fall zum Beispiel Online-Banking. Ich mache den Stick rein zum Online-Banking. Sollte ich da auf meiner Festplatte Schadsoftware haben, kommt die nicht zum Tragen, weil ich jetzt ja vom Stick gebootet habe. Oder ich surfe auf irgendwelchen Seiten, denen ich nicht traue. Sollte ich mir da Schadsoftware einfangen, ist die weg, sobald ich den Rechner neu starte. Weil ich habe ja nur dieses Live-System im Arbeitsspeicher drin. Kann man also dort wunderbar nutzen. Vor allem dann eben vorrangig, wenn ich zum Beispiel mal irgendwo in so einem Hotel-WLAN bin, das idealerweise dann auch noch ohne WPA kommt, also komplett offen ist und wo dann jeder Zimmernachbar da irgendwie bloß mal einen ARP-Scanner oder sonst irgendwas anwerfen muss, um meine Daten zu manipulieren oder mitzulesen. Solche Hotels gibt es ja durchaus auch. Oder WLANs, sagen wir mal so. Anderes Problem, Daten verschlüsseln im Einsatz, ist es natürlich so, dass sich GnuPG relativ etabliert hat, aber leider GnuPG immer noch zu wenig verbreitet ist. Es gibt ja auch hier wieder eine Veranstaltung, KeySigny, die kann ich nur jedem empfehlen. Obwohl ich eben in der IT-Sicherheitsszene arbeite, gibt es immer ganz viele, die GnuPG nicht nutzen oder ganz wenige, die es nutzen. Also auch Entwickler von Betriebssystemen und so weiter sagen mir, dann ist mir zu kompliziert, mache ich nicht. Wenn du was Geheimes hast, ruf mich an, das ist dann sicherer. Das ist dann so diese Antwort, die man hat. Oder ganz Schlaue schicken einem dann zwei E-Mails, da kriegt man eine ZIP-Datei, die verschlüsselt ist mit einem ZIP-Passwort und eine halbe Stunde später in der zweiten E-Mail das Passwort für diese verschlüsselte ZIP-Datei. Ja, und da, wo dann wirklich also auch äußerst sensible Daten rübergehen, wo man dann eigentlich nur mit dem Kopf auf die Tischkante hauen kann. Es gibt genug Möglichkeiten, Dateien zu verschlüsseln. Ich kann Encrypt nutzen, GnuPG, OpenSSL. Ich kann das Ganze symmetrisch machen, das heißt also alle Teilnehmer im Kreis müssen das Passwort kennen. Das kann ich aber zum Beispiel in der Redaktion oder anderweitig in der Firma durchaus organisieren. Wenn die jetzt nicht zu groß ist, treffen die Leute sich ja ab und zu mal zur Redaktionskonferenz, Besprechung oder sonst irgendwie und dann kann man da auch mal ein Passwort rumgehen lassen, das entsprechend den 3, 4, 5, 6 Mitarbeitern und Redakteuren mitgeteilt wird. Vorteil von GnuPG ist halt das standardisierte Format, das OpenPGP-Format. Das ist entsprechend in RFCs festgelegt, wie das auszusehen hat. Ist portabel, austauschbar, läuft in der Linux-Welt, in der BSD-Welt, OS X, Windows, Solaris und was man sonst noch hat. Kann man also im Prinzip mit jedem kommunizieren. Was ich machen kann, ich kann meine Dateien dann in irgendein Tarball packen, also irgendwie in eine ZIP-Tar oder was auch immer Datei zusammenpacken. kann die verschlüsseln und dann irgendwo im Internet auf einem eigenen Server oder in der Cloud ablegen. Und kann dann zum Beispiel an der Grenzkontrolle einen nackten Laptop mitnehmen. Also die gucken ja durchaus mal in den Laptop rein. Das ist immer sehr lustig. Also ich hatte das in Moskau, da war ich auf einer Sicherheitskonferenz, da hatte ich nur mein Handy mit und da wollten die mein Handy sehen und das Passwort haben. Und dann habe ich da meinen Nokia-Knochen mit Tasten rausgezogen. Da guckten die mit großen Augen und haben gesagt, na, können Sie behalten, weil da ist eh nichts drauf. Also ich habe dann auch mein Smartphone bewusst nicht mitgenommen und halt meinen alten Nokia-irgendwas-Knochen da mitgenommen. Ich kann sowas natürlich auch mit dem Laptop machen. Ich habe dann irgendwie entweder, ich sag mal, ein Tarnsystem drauf oder irgend so ein rudimentäres Linux oder Windows, das ein bisschen was zeigt. Oder ich habe eine ganz nackte Festplatte oder gar keine Festplatte drin und hole mir dann nach der Einreise irgendwo im Laden entsprechende Festplatte oder einen Datenträger und ziehe dann die verschlüsselten Daten nach der Einreise auf meinen Laptop drauf. Und bevor ich dann wieder raus will, lösche ich die Daten und habe dann eben wieder eine nackte Festplatte. Oder irgendwelche, damit es nicht zu sehr auffällt, irgendwelche unverfänglichen Urlaubsfotos. Das ist also durchaus, es gibt durchaus Länder, die dann auch diese Fotos durchsuchen. Zum Beispiel Israel macht das, weil man dort bestimmte Staudämme nicht fotografieren darf, aus Sicherheitsgründen. Und die gucken sich dann durchaus an, was man dort für Fotos gemacht hat. Ansonsten ganz wichtig, Datensicherung, man kann es nicht oft genug sagen, Backups, Backups, Backups. Da hatte ich ja, glaube ich, 2006 hier den großen Vortrag zu. Backups machen, so oft man kann, so oft es geht. Offline, Offsite-Archiv, also eine zweite Festplatte im Rechner oder ein USB-Stick in der Laptop-Tasche ist kein Backup. Wenn die Laptop-Tasche weg ist, ist auch der USB-Stick weg. Oder wenn die zweite Festplatte stirbt, ist dann auch das Backup nicht mehr da. Das heißt, irgendwo offline, offsite und im Archiv möglichst die Daten hinterlegen. Also man kann zu Hause, sich irgendwo einen Schrank einrichten, wo man dann DVDs, USB-Sticks, Magnetbänder, was auch immer lagert. Man kann das Ganze natürlich auch offsite machen, das heißt, man lagert das irgendwo anders. Wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin, lasse ich denen immer dann eine DVD mit Datensicherung da, das landet dann bei denen im Geldschrank. Man kann sich bei irgendwelchen Banken Wertschutzfächer, also Schließfächer anmieten, die sind relativ günstig, da zahlt man 20, 30 Euro im Jahr, das ist also auch nicht so viel, kann dann dort DVDs, Festplatten oder ähnliches hinterlegen. Oder im Unternehmen kümmert sich dann der Admin darum, dass man eine richtige Backup-Strategie hat. Backups sollten verschlüsselt werden. Es bringt natürlich nichts, wenn ich meine Daten hier mit drei Verschlüsselungssystemen schütze und daneben liegt ein USB-Stick, wo meine Daten im Klartext drauf liegen. Das sollte natürlich auch beachtet werden. Ein Vorteil von zum Beispiel eCryptFS ist, dass ich die Daten ja schon mit eCryptFS verschlüsselt habe. Ich muss mir da also beim Backup keine Gedanken machen, wenn ich einfach statt Home Stefan home.eCryptFS Stefan in den Tarball werfe. Dann sind die Daten dort entsprechend mit eCryptFS und meinem Login-Passwort verschlüsselt. Das heißt also, ich habe hiermit dann ein Tarball erzeugt, backup-aktuelles-datum.tar und da sind dann meine entsprechenden Dateien drin und schon mit eCryptFS geschützt. Habe ich schon einmal ein Level Verschlüsselung drin. Wenn ich will, kann ich da jetzt noch mit mCrypt, OpenSSL oder GnuPG noch eine Verschlüsselung draufhauen, muss ich aber nicht. Was wichtig ist, wenn man GnuPG nutzt, es gibt durchaus Leute, die nutzen dann ihre GnuPG-Schlüssel dafür. Man sollte aber daran denken, wenn der GnuPG-Schlüssel weg ist, ist auch das Backup nicht mehr entschlüsselbar. Kann man machen, dann muss man aber den GnuPG-Schlüssel auch entsprechend schützen und auch backuppen, und zwar nicht verschlüsselt in diesem Tarball. Da komme ich dann nämlich nicht mehr ran. So eine Situation hatte ich schon in der Praxis. Wir haben das mit dem GnuPG-Schlüssel verschlüsselt. Wo ist das Backup vom Schlüssel? Na, in dem Tarball drin. Pech. Es ist so, als würde man den Tresor abschließen und den Schlüssel im Tresor haben. Da kommt man dann nicht mehr ran. Was man noch machen kann, einen Fingerabdruck des Systems erstellen. Es gibt da die sogenannten Host-basierten Intrusion Detection Systeme oder Dateisystem-Integritätsprüfer auf Deutsch. Die gibt es schon sehr, sehr lange. Der allererste, der das richtig professionell gemacht hat, war M-Tree in der BSD-Welt. Hintergrund war, wenn man irgendwo so ein 4.0 BSD oder 4.2 BSD oder noch älter hatte, dann gab es die Updates als Magnetband. Dann hat man dann von der Uni in Berkeley, wenn man Glück hatte, von Billy Joy persönlich oder dann später von anderen Leuten wie Marshall Kirk McCusick ein Magnetband zugeschickt bekommen. Und da waren die Updates drauf in Binärform. Und wenn man Pech hatte, war das Magnetband genau an der Stelle kaputt, an der Init lag, der Init-Prozess. Und dann geht natürlich gar nichts mehr. Dann fährt die Kiste nicht mehr hoch, weil mein Init kaputt ist, zerschossen ist und ich kann diese Kiste im Prinzip wegwerfen, weil ich kann die nicht mehr hochfahren, um sie irgendwie selber zu retten. Und deshalb wurde halt nach der Installation immer ein Fingerabdruck des Systems verglichen, mit Prüfsummen, MD4, MD5, CRC32 und was sich da halt damals historisch so gab. Idee war, man wollte einfach sicherstellen, dass nach dem Kopieren die Dateien alle richtig kopiert wurden, es keine Fehler gab. Weil eben, wenn dann Bininit zerschossen ist, komme ich da eben nicht mehr rein und diese Maschine ist im Prinzip nutzlos. Und damals gab es eben nicht eine zweite, dritte Maschine, die man zum Retten nutzen konnte, sondern die nächste Maschine stand dann mal 200, 300 Meilen entfernt an der nächsten Uni. Ein selbes Prinzip setzt AID oder AIDE um. Das ist genau solch ein Dateisystem-Integritätsprüfer, der auf Ubuntu auch entsprechend schon vorgefertigt eingesetzt werden kann. Der erzeugt eine Datenbank von verschiedenen vorkonfigurierten Verzeichnissen und packt in die Datenbank dann Informationen zu den Dateien. Dateigröße, Dateibenutzer, Dateirechte plus Prüfsumme. Ne, im Normalfall sind das inzwischen 2 oder 3 verschiedene Prüfsummen. SHA-512, dann vielleicht noch irgendwie ein Tripwire oder einen anderen RIPE-MD-Algorithmus oder ähnliches. Ne? Und anhand der Prüfsummen kann ich dann erkennen, wenn eine Datei manipuliert wurde. Wenn also beispielsweise ein neuer Benutzer eingerichtet wird, dann ändert sich ja die etc-master.passwd. Ne? Und dann sehe ich, da hat sich was verändert. Wenn sich ein Trojaner einschleust oder wenn irgendjemand sich in den Rechner reinhackt und irgendwas manipuliert, zum Beispiel PS austauscht, damit seine Prozesse, die Prozesse des Einbrechers nicht mehr angezeigt werden, dann zeigt mir AIDE das entsprechend an, dass die PS-Datei manipuliert wurde. Und dann muss ich eben meine Schlüsse ziehen, eventuell das System verbrennen und neu aufsetzen. Das muss dann nach jedem Update aktualisiert werden. Da gibt es bei den aktuellen Ubuntus entsprechende Skripte, die aufgerufen werden, die das dann machen. Und damit kann ich dann mein System prüfen, ob das denn in irgendeiner Art und Weise manipuliert wurde oder ob sich da irgendwas verändert hat. Man muss natürlich aufpassen, welche Verzeichnisse man damit reinnimmt. Ich hatte ganz am Anfang, als ich das irgendwann, ich glaube 2001, das erste Mal auf meinen NetBSD-Server eingerichtet hatte, hatte ich dann das gesamte Verzeichnis, Slash genommen, inklusive varlog und temp, und da wird man dann seines Lebens nicht mehr froh, weil sich die Dateien natürlich ständig ändern. Und dann sitzt man da und guckt, was hat sich da jetzt verändert. Da muss man dann auch aufpassen, dass man solche Verzeichnisse, wie zum Beispiel auch den Druckerpool, dass man die da nicht mit reinnimmt, weil sonst kriegt man ständig Alarmmeldungen. Was man auch machen sollte, die Datenbanken entsprechend off-site sichern. Ne? Früher hatte ich dann auf einer Diskette die Master-Datenbank mit Schreibschutz drin im Rechner, da könnte dann auch ein Hacker nichts gegen machen. Heutzutage vielleicht auf einen Stick schieben oder auf eine CD brennen, ne? Damit die Datenbank nicht manipuliert werden kann. Wenn ich mich in einen Rechner reinhacke, habe dort Root-Rechte, dann kann ich natürlich auch die Datenbanken von AIDE anpassen. Ne? Und dann habe ich da die neuen gefälschten Prüfsummen, die dann korrekt sind für die gefälschten Dateien drin, und ich kriege keine Warnmeldung mehr als Admin. Da muss man also aufpassen, das Ganze entweder sichern durch Verschlüsselung oder auf einen externen Datenträger schieben. Oder noch besser eigentlich von einem Live-System aus prüfen. Dass ich also ein Ubuntu von CD starte und von dem aus dann meine Festplatte auf Integrität überprüfe. Weil da hat dann eigentlich Schadsoftware, die eingeschleust wurde, keine große Chance mehr, irgendwas zu manipulieren. Was man auch nutzen kann, ist Check Rootkit. Das ist so ein uralter Scanner, der nach Rootkits sucht. Ne? Der erkennt also ein paar alte und bekannte Rootkits. Neue Rootkits werden nicht erkannt. ClemAV ist ein Virenscanner, der ist eigentlich gedacht für Windows-Viren. Ne? Also wenn ich irgendwo einen Linux-Mail-Server betreibe, kann ich damit natürlich dann die ganzen Windows oder die ganzen Mails nach Windows-Viren und Würmern und so weiter durchsuchen. Der kann natürlich auch inzwischen nach einigen Schadsoftware oder einiger Schadsoftware aus der Linux-BSD- und OSX-Welt auch suchen und erkennen. Aber auch hier gilt, dass Virenscanner nicht alle Schadsoftware erkennen können und durchaus auch vielleicht Sicherheitslücken aufreißen. Ne? Ich hatte ja 2005, war das glaube ich hier in dem Hörsaal, meinen Vortrag über Einbruchserkennung in Netzwerke mit Snort. Und kurz bevor ich den gehalten habe, gab es einen Buffer-Overflow in Snort, der zu Rootrechten geführt hat. Das heißt, dass jemand, der sich ein Einbruchserkennungssystem mit Snort eingerichtet hat, hatte dann also eine Sicherheitslücke, die es einem Angreifer ermöglicht hat, mit Ausnutzen einer einzelnen Sicherheitslücke das ganze Netzwerk unter seine Kontrolle zu bringen, weil er sich eine Sicherheitssoftware installiert hat. Das sind also auch dann Probleme, die auftreten können. In der Windows-Welt gab es seit den letzten Jahren ganz viele Probleme mit den großen Virenscannern, Sophos, Norton und so weiter, wo dann die Update-Services gehackt wurden und über diese manipulierten Update-Dienste Schadsoftware in die Windows-Kisten injiziert werden konnte. Weil wir jahrelang die Anwender darauf dressiert haben, installieren sie einen Virenscanner, wenn der Virenscanner Update haben will, sofort einspielen. Das ist ja durchaus auch sinnvoll. Wenn der Update-Service natürlich übernommen und gekapert wird von einem Bösewicht, kann der da seine Schadsoftware auf die Kisten einspielen. Weil der Virenscanner hat ja eh Administratorrechte. Man muss also nicht mal irgendwas hacken auf der Maschine, er ist sofort Root bzw. Admin. Und das ist natürlich etwas, was man auch bei solcher Sicherheitssoftware beachten muss, dass man sich da kein Schlangenöl irgendwie installiert, das nachher die Kiste noch unsicherer macht. Grundsätzlich gilt, wenn ich ein sicheres System haben will, so wenig wie möglich installieren. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass man die Serverinstallation oder Alternate nutzen sollte, weil ich dort erstmal ein Minimalsystem habe, das ich dann selber aufbauen kann. Ich muss da kein KDE oder GNOME oder was auch immer installieren, wenn ein einfacher Window-Manager ausreicht. Weil KDE natürlich wieder Bibliothekenabhängigkeiten mit nachinstalliert, die unter Umständen, die machen vielleicht das Leben einfacher, haben aber unter Umständen wieder irgendwelche Sicherheitslücken mit an Bord. Und je weniger Software ich habe, desto weniger potenzielle Sicherheitslücken habe ich. Wichtig ist, regelmäßig die Updates einzuspielen, und zwar sofort. Das sollte man also automatisiert darauf prüfen. Das kann man entweder über die Programme machen, die da mitgeliefert werden von den Desktop-Environments, wenn man die dann einsetzt, oder über eine Shell-Script machen, das per cron oder anacron oder add aufgerufen wird, dass also beim Booten automatisch geguckt wird, dass man dann Update laufen lässt und guckt, ob es dann Sicherheitslücken gibt im System. Und wenn es Sicherheitslücken gibt, Update sofort einspielen. MS Office ist natürlich so die Killer-Anwendung, gerade für Journalisten, die wollen natürlich irgendwie ihren Text schreiben. In der Regel machen sie aber, gerade auch bei Zeitungen, relativ einfachen Text. Die machen ja kein Layout da fertig für die Zeitung, die machen nur den Text, müssen wissen, wie viele Zeichen habe ich getippt, welche Länge hat das, vielleicht wo, wie groß die Fotos noch werden im Text, und dann schicken die das an die Redaktion, wo das dann irgendein Layouter am Computer in InDesign, Quark oder was auch immer designt. Das heißt, man kann denen eigentlich einen LibreOffice als Ersatz nahelegen, oder vielleicht auch ein AbiWord. Im besten Fall idealerweise ein MX oder ein VI, aber ich glaube, da sind die meisten Journalisten dann doch mit überfordert. Wobei das natürlich für die Kryptographie interessant ist, wenn man wirklich kryptografisch harte Zufallsdaten braucht, setzt man einfach einen Anfänger an den VI und zeichnet auf, wie der versucht, VI zu verlassen. Dann hat man nämlich Zufallsdaten. Ja, also da ist dann wieder hier die Abwägung, ob ich jetzt unbedingt ein LibreOffice brauche, ob vielleicht ein AbiWord reicht oder ein einfacherer Texteditor. Es gibt ja auch Texteditoren, die einfacher zu verwenden sind als VI. Was man noch nutzen kann und sollte, ist die Möglichkeit, ein VPN, sprich ein Virtual Private Network, das die Verbindung zwischen meinem Laptop und irgendeinem Server, der irgendwo steht, verschlüsselt. Es gibt zum Beispiel in der Regel Angebote, wenn man irgendwo Student, Mitarbeiter an der Uni ist, bietet das Rechenzentrum in der Regel sowas an, weil man das in der Regel auch braucht, um zum Beispiel auf die Uni-Kataloge, also die Bibliothekskataloge, zuzugreifen, OPAC. Wir haben dann, bei uns an der Uni gibt es irgendwie so einen Vertrag mit Springer, und wenn ich dann per VPN im Uninetz hänge, dann kann ich auf die ganzen Springer-Journale zugreifen. Wenn ich das nicht tue, komme ich da nicht drauf. Oder ich müsste halt bezahlen. Vorteil ist hierbei natürlich, dass der Netzwerkverkehr entsprechend verschlüsselt werden kann, sodass ein böser Angreifer hier im WLAN erstmal meinen Netzwerkverkehr zwar sieht, der sieht auch, wie viel Netzwerkverkehr über die Leitung geht, aber er sieht nicht mehr, wohin ich gehe, was ich mache, was ich hoch und runter lade. Und das schützt mich natürlich auch. Das kann man dann auch nutzen, um auf die Unternehmensnetzwerke zuzugreifen, dass man eben Daten dort eben hochlädt, runterlädt, vielleicht die Nextcloud, die da betrieben wird, nicht direkt ins Netz hängt, sondern hinter irgendeinem VPN-Gateway, dass ich erst VPN starten muss, ins Firmennetzwerk gehen muss und dann auf meine Nextcloud zugreifen kann. Wenn ich ein VPN so nicht bekomme, weil ich nicht mehr an der Uni bin oder ich keins kaufen möchte bei irgendeinem Anbieter, weil ich dem nicht traue, dann kann ich mir sowas auch selber einrichten. Es gibt dort wunderbare Anleitungen, entweder ich stelle da irgendeinen PC hin oder eine andere Kiste mit irgendeinem Linux, BSD oder sonst irgendwas, oder ich nehme einen Raspberry Pi, installiere dann Raspbian und konfiguriere mir dann OpenVPN. Da gibt es Anleitungen im Netz, geht relativ einfach, Konfigurationsaufwand ist nicht besonders schwer. Und solange ich eine brauchbare Internetanbindung habe, habe ich dann meinen eigenen VPN-Server, der dann ausreicht, um ins eigene Heimnetz zu kommen und natürlich meinen Netzwerkverkehr zu schützen und zu verschlüsseln. Es gibt auch Hardwarelösungen, sprich Router und DSL-Modems, die das können, allen voran die Fritzboxen, die sind allerdings vergleichsweise teurer. Es gibt auch günstigere Router, zum Beispiel der Firma Asus. Ich habe so einen Asus-Tech-Irgendwas-Router für 50 Euro bei mir zu Hause stehen. Der kann auch einen VPN-Server bereitstellen. Und da muss ich mir eigentlich nur einen Benutzernamen und Passwort einrichten. Und mehr muss ich nicht konfigurieren. Das ist also auch für den sehr unbedarften Endanwender eine sinnvolle Möglichkeit, sich ein eigenes VPN einzurichten. Problematisch ist hierbei natürlich wieder dann die Sache, dass Zensurmaßnahmen im Internet umgesetzt werden, dass VPNs geblockt werden. Das passiert beispielsweise in Tegel am Flughafen, da gibt es zwar ein Telekom-Netz, aber da kriege ich ums Verrecken kein VPN raus. Egal, was ich mache, wie ich das verschleiere, die sind also richtig kräftig am Blocken. Warum, weiß ich nicht. Das muss irgendwie Vorgabe vom Flughafen sein oder von der Telekom, oder da sitzen irgendwelche Schnorchelposten der NSA, die mitschneiden wollen, ich weiß es nicht. Ich kriege dort auf jeden Fall kein VPN so weit raus. Da muss man dann entsprechend andere Lösungen finden. Wenn man unterwegs ist und man muss Updates einspielen, dann sollte man die möglicherweise oder idealerweise auch dann erst einspielen, wenn man eine VPN-Verbindung aufgebaut hat. Weil es ist natürlich Primärziel, Update-Systeme, egal ob bei Ubuntu, bei SUSE, FreeBSD, NetBSD, Solaris oder sonst wo anzugreifen. Wenn ich darauf zugreifen kann, kann ich natürlich auch meine Schadsoftware über die Update-Funktion des Betriebssystems einspielen. Und es gab jetzt letztes Jahr ein Riesenproblem in der FreeBSD-Welt, weil da Signaturen nicht korrekt geprüft werden konnten, beziehungsweise es dort die Möglichkeit gab, manipulierte Pakete in das FreeBSD-Update-System einzuspielen. Und damit habe ich natürlich dann auch die Möglichkeit, relativ einfach Root-Rechte auf einem FreeBSD-System zu bekommen. Ein weiterer wichtiger Punkt, Anonymität im Internet, herzustellen durch den Gebrauch von Handschuhen und eines Kapuzenpullovers. Das ist ja so diese klassische Darstellung von Hacker in Zeitungen. Ne? Also ich frage mich, was das soll, warum ich jetzt die Fingerabdrücke da schützen muss und so weiter. Aber das sind halt Journalisten, die wollen irgendwas bebildern. Spaß beiseite, Internetverbindungen sind natürlich zurückverfolgbar. Und da sollte man dann eben Anonymisierungssoftware wie zum Beispiel Tor nutzen, der dann eben den Netzwerkverkehr durch verschiedene Proxys durchleitet. Da gibt es für den einfachen Gebrauch das Tor-Browser-Bundle bzw. zwei empfehlenswerte virtuelle Maschinen bzw. Systeme, Unix und Tails. Die kann ich dann als virtuelle Maschine bzw. als USB-Stick oder virtuelle Maschine nutzen. Da muss ich mir dann in der Regel keine Sorge darum machen, dass ich das entsprechend richtig konfiguriere, weil da kümmern sich dann die Projektgruppen um Tails und Unix drum. Und Tails hat dann auch wieder den Vorteil oder generell die Idee ist, ich nutze dafür einen USB-Stick, um meine Daten anonym im Internet zu verschicken. Und sollte dann mein Rechner vielleicht gestohlen oder beschlagnahmt werden von der Polizei, habe ich keine Spuren auf meiner Festplatte hinterlassen. Nicht, dass da aus Versehen irgendwo irgendwas gespeichert wurde oder irgendeine Temp-Datei noch übrig geblieben ist, in der irgendwelche inkriminierenden Daten drin sind. Weil ich eben nur das System vom Stick aus nutze. Und es ist auch wirklich sehr einfach zu benutzen. Also ein Tails hochfahren ist relativ simpel. Browser sind natürlich noch ein Problem, weil die sind in der Regel oder sehr häufig ein zentrales Einfallstor für Schadsoftware. Ne? Egal auf welchem System ich bin, hängen natürlich auch damit zusammen, dass wir jetzt viele mobile Endgeräte haben, irgendwelche Smartphones, Tablets und so weiter. Und die sind natürlich häufig im Netz irgendwie über Browser bzw. Browserbibliotheken. Ne? Auch die Wikipedia-App oder OpenStreetMap-App greift dann irgendwo auf eine Browser-Bib zu. Und wenn ich da eine Sicherheitslücke habe, sind natürlich die ganzen Geräte offen und können angegriffen werden. Das betrifft auch den Laptop mit Ubuntu, Windows, Linux oder anderen Systemen. Momentan kann man sagen, dass Chromium relativ sicher ist, beziehungsweise der Browser, der am meisten Wert auf Sicherheit legt, aber nicht unbedingt auf Anonymität. Also mit Chromium und Tor sollte man nicht ins Netz gehen. Also wenn man mit Tor anonymisiert werden soll, ist Chromium tabu. Es gibt in Kanada regelmäßig den Porn-to-Orn-Wettbewerb, wo auch Browser gehackt werden. Da schneidet Chromium relativ gut ab. Allerdings ist auch ein Chromium angreifbar. Also jeder Browser ist irgendwo angreifbar, hat Sicherheitslücken. Was ich machen sollte, ist unbedingt einen Adblocker installieren, und zwar idealerweise MyBlock oder uBlock geschrieben, ne, weil es gibt andere Adblocker wie Adblock Plus, die haben irgendwelche unsauberen Geschäftspraktiken entwickelt, versuchen da irgendwelche Daten zu verkaufen oder ähnliches. Man darf natürlich nicht verkennen, jeder Adblocker ist nichts anderes als eine Man-in-the-Middle-Attacke. Ne, der hängt natürlich zwischen meinem Browser und dem Netzwerkverkehr und versucht, den zu filtern. Das muss er natürlich machen, um als Adblocker zu funktionieren, aber wenn der Entwickler, Betreiber dieses Adblockers da böse Gedanken hegt und böse Dinge tun will, kann er das, weil er als Man in the Middle in meinem Netzwerkverkehr mittendrin hängt. uBlock ist relativ klein, relativ schnell und ist auch Open Source, steht unter der GPL, das heißt, ich kann, wenn ich will, da reingucken, was bei anderen Adblockern nicht unbedingt der Fall ist. Es gibt auch noch mehr Browser als nur Chrome, Firefox, Opera und andere. Es gibt zum Beispiel noch Midori, das ist ein sehr, sehr kleiner und schneller Browser, der nicht besonders viel kann, damit aber auch eine geringe Angriffsfläche bietet. Den kann man dann eben auch mal nutzen. Man sollte möglichst auch auf Flash, Java und JavaScript verzichten. Das heißt, man sollte als Erweiterung noch uMatrix nutzen. Das ist ebenfalls eine Erweiterung von den uBlock-Leuten. Da kann ich dann JavaScript auf Webseiten aktivieren, deaktivieren. Standardmäßig wird zum Beispiel JavaScript, das von einer anderen Domain kommt, erstmal geblockt. Wenn ich also zum Beispiel auf Reddit Katzenbildchen gucken will, und davon Imgur die Bildchen nachgeladen werden, dann werden die erstmal geblockt, weil uMatrix sagt, Imgur.com ist eine andere Domain, die JavaScripts werden erstmal nicht ausgeführt. Die muss ich dann aktiv freischalten. Kann ich mir speichern und einstellen, aber ich muss das erstmal machen. Andere Möglichkeit, wenn man auf Flash nicht ganz verzichten will, ist Flashblock. Der blockt dann erstmal den Flashplayer, das heißt, da kommt dann so ein Stoppschild, da steht dann irgendwie Flash-Content, click to activate. Und wenn ich jetzt weiß, okay, da kommt ein Flash-Video, das ich gucken will oder brauche, klicke ich drauf und dann wird der Flash-Content ausgeführt. Aber es ist erstaunlich, wenn man mal damit durchs Netz surft, wo man auf einmal überall Flash-Content findet, den man gar nicht vermuten würde. Weil da irgendwo im Hintergrund irgendwas gemacht wird. Und es ist wahrscheinlich, wenn es im Hintergrund läuft, nichts Gutes. Sonst hätten sie es in den Vordergrund gepackt. Was man auch machen kann, ist mehrere Browser einzusetzen. Ich habe also mein Chrome entsprechend abgedichtet, bis hin zur teilweise Unbenutzbarkeit. Ja, ist erstmal die Konsequenz, wenn man uMatrix installiert, viele Seiten gehen nicht mehr, weil die alle irgendwelchen JavaScript-Krempel nachladen. Ich habe aber zum Beispiel noch den Firefox mit installiert, da habe ich dann bloß den uBlock installiert. Den nutze ich immer dann, wenn der Webseite anderweitig nicht geht oder wenn ich halt unser Redaktionssystem nutzen muss, CMS und so weiter, weil die halt JavaScript und so weiter brauchen. Den nutze ich aber dann nur für diese Fälle. Und ich surfe damit eben nicht auf Reddit zum Katzenbildchen gucken oder ähnliches. Was man noch machen kann, ist den Browser selber absichern mit FireJail. Das ist ein System, das versucht, ich sag mal so eine Art ja, Jail, wie bei FreeBSD oder ChainRoot oder halt eine geschlossene Umgebung zu machen, den Zugriff des Browsers aufs System einzuschränken, um im Falle eines Falles die Angriffsfläche zu minimieren. Das heißt, es sollte eine Sicherheitslücke im Chrome sein, die ausgenutzt wird, versucht FireJail schlimmere Konsequenzen zu verhindern, indem beispielsweise der Zugriff auf Dateien in /etc unterbunden wird. Gibt es schon vorgefertigte Policies bei der Installation für Opera, Chromium, Firefox und andere Browser? Kann ich also relativ simpel nutzen. Ne? Auch mit Mutt kann ich das nutzen. Oder mit ImageMagick und anderen Programmen. LibreOffice ebenfalls. Funktionsweise relativ simpel. FireJail installieren und dann einfach nur das Programm mit FireJail-Programm aufrufen. Ne? Also FireJail Firefox, startet dann Firefox in solch einem Jail und damit habe ich eine entsprechend erhöhte Absicherung. Was problematisch werden kann, ist, wenn ich irgendwo im Desktop-Environment irgendwo den Standardbrowser aufrufen lasse. Ich klicke jetzt irgendwie eine Fehlermeldung irgendwie da im Indicator, klicke drauf und dann feuert er den Firefox hoch, dann macht er das in der Regel ohne FireJail. Da muss man dann entsprechend mit XDG da die ganzen Befehle ändern oder man startet einfach automatisch beim Login in FireJail mit Firefox, weil dann alle neuen Fenster automatisch in diesem Firefox aufgerufen werden, der in FireJail läuft. Vorteil bei FireJail ist, es ist total oder relativ simpel nutzbar. Installation, Befehlszeile, fertig. Ja, wenn ich will, kann ich es natürlich noch weiter anpassen, aber die Idee ist halt, das erstmal für den Endanwender so zu gestalten, dass er das aus der Out-of-the-Box quasi nutzen kann. Ja, es gibt natürlich weitere Optionen, GRE Security, SE Linux, da gibt es ja auch Vorträge, die ich eben nahelegen möchte. Und da kann man dann, wenn man möchte, auch wesentlich mehr machen. Was die Cloud angeht, wenn man Cloud einsetzen möchte und sensible Daten hat, setzt man seinen eigenen Cloud-Server auf. Da gibt es verschiedene Lösungen. Die Fertiglösungen, zum Beispiel von Western Digital, wurden jetzt gerade auseinandergenommen, weil die da wieder die Kryptografie komplett verkackt haben. Aber wir haben ja auch Nextcloud, die haben hier irgendwo einen Stand, da kann man auch mal hingehen, sich informieren. AppAmor sage ich jetzt nichts weiter zu. Was auch interessant ist, inzwischen 2-Faktor-Authentifikation habe ich letztes Jahr zugesprochen. Folien gibt es im Netz, gibt es auch bei YouTube einen Mitschnitt. YubiKeys und ähnliches kann ich viel machen, Privacy Idea ist unten, die machen sowas auch. Da kann man sich mal informieren und damit eben Logins noch weiter absichern. Die Idee ist, dass ich neben dem Passwort noch so ein Token habe und damit eben, selbst wenn das Passwort bekannt ist, ein Angreifer in das Konto nicht reinkommt, weil er neben dem Passwort noch das Token braucht. Und damit erhöhe ich die Sicherheit von bestimmten Anwendungen massiv. So, Beispiel kann ich jetzt leider aus Zeitgründen nicht mehr bringen. Hier nochmal meine Kontaktdaten. Wer mir vertraut, kann hier meinen QR-Code abfotografieren. Ansonsten meine E-Mail-Adresse, wenn Fragen sind, ich bin jetzt unten am NetBSD-Stand, wir haben Gummitierchen und eine Vexstation da, wer also mal was Schönes sehen will, kann vorbeikommen, ihr könnt mich auch dann ansprechen, ansonsten könnt ihr mich per E-Mail kontaktieren, wenn noch Fragen sind. Ich werde irgendwann die Folien dann an die Orga schicken, die werden wahrscheinlich dann auf der Webseite hier vom Linux-Tag online gestellt werden, zusammen mit den Videomitschnitten. Ansonsten aus Zeitgründen keine Fragerunde. Ich bedanke mich dann für die Aufmerksamkeit, möchte nochmal auf unseren YouTube-Kanal und das Journal hinweisen, da gibt es Informationen. Und dann vielen Dank und ich übergebe an die Orga.